Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute geht es mal um ein ganz besonderes Thema, nämlich um den digitalen CO2-Produktpass. Mit diesem soll Nachhaltigkeit messbar werden und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette industriell hergestellter Produkte. Und mehr zu diesem Forschungsprojekt, das den schönen Namen KLEIS-DIP trägt, berichten uns unsere Gäste heute, nämlich Andreas Wächter und Dr. Daniel Fuhrländer-Völker vom Institut für Produktmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen an der TU Darmstadt. Herzlich willkommen, meine Herren.
Hallo auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Dann direkt mal kurz und knapp, wofür steht denn KLEIS-DIP?
Genau, KLEIS-DIP, der Name lässt ja noch nicht so viel schließen, ist ein Akronym und der Titel des Forschungsprojekts, über das wir heute sprechen möchten. Und hinter dem Akronym verbirgt sich der Titel Climate Neutral Circular Economy Enabled by Digital Product Carbon Pass. Das lässt schon ein bisschen mehr Schluss zu. Es geht um Kreislaufwirtschaft, es geht um Treibhausgasneutralität in der Industrie und wie der digitale Produktpass hier unterstützen kann.
Und was ist denn der Hintergrund dieses Forschungsprojektes? Wie ist es entstanden und was genau und um was genau geht es da? Vielleicht Herr Fuhrländer-Völker bzw. Daniel.
Genau, also erste Vorarbeiten dazu gab es schon vor über 3 Jahren, also knapp 1,5 Jahre vor dem eigentlichen Start des Projektes. Wir hatten da hier schon einzelne Arbeiten, einzelne Projekte rund um das Thema Product Carbon Footprint und Life Cycle Analysis. Das heißt, Product Carbon Footprint ist ja die Berechnung der CO2-Daten, die im Produktprozess von einem Produkt entstehen. Und Lifecycle Analysis, die betrachtet dann komplett den kompletten Lebenszyklus eines Produktes von der Entstehung über die Nutzung bis dann zur Verwertung. Und da hatten wir hier schon, wie gesagt, vor 3 Jahren erste Überlegungen zu. Gab es auch einen Austausch auf der Hannover Messe 22 mit verschiedenen Unternehmen, wo es schon um dieses Thema digitaler Produktpass schon mal so ein bisschen anklang. Und dann kam vor knapp 2 Jahren dazu eine Ausschreibung, wo wir uns dann auf dieses Projekt beworben haben. Und hier das Ziel des Projekts ist wirklich die Nutzung des digitalen Produktpasses über den kompletten Produktlebenszyklus, um eben Transparenz zu schaffen für diese Nachhaltigkeitsdaten.
Mhm. Könnt ihr uns ein bisschen mehr zu der Zielgruppe eures Forschungsprojektes verraten?
Also die Zielgruppe des Forschungsprojektes, dieser digitale Produktpass ist über den gesamten Produktlebenszyklus gedacht. Dementsprechend sind da alle beteiligt, die ein Produkt für die Entstehung zuständig sind, die dann aber auch das Produkt nutzen. Das heißt, zu Beginn ist ja erstmal so der Bereich Produktentwicklung, wo dann die entsprechend erste Information über so ein Produkt dann erstmal generiert werden müssen. Das sind dann so Sachen drin, wie von welcher Firma kommt es denn eigentlich her, aber auch welche Stoffe wurden hier verwendet. Oder sollen dann verwendet werden. Wir sind ja, wie gesagt, in der Produktentwicklung. Dann kommt die Produktion hinzu, wo dann die einzelnen Fertigungsschritte betrachtet werden und aus diesen Fertigungsschritten dann entsprechende Informationen eingetragen werden. Und wenn dann das Produkt fertig ist, hergestellt ist, dann kann ich jetzt als Endnutzer beispielsweise dann sehen, wo kommt das Produkt eigentlich her, welche Dinge sind hier verbaut worden und halt, das ist ja für uns besonders wichtig, wie ist dann der Product Carbon Footprint von diesem Produkt? Und damit habe ich dann natürlich als Kunde auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt hier für ein Produkt, was vielleicht einen niedrigeren CO2-Fußabdruck hat, was mir so aktuell ja nicht möglich ist. Und dann nach Nutzung des Produktes, wir sehen jetzt hier auch schon erste Ideen in Richtung Kreislaufwirtschaft, kann man natürlich dann auch sehen, okay, aus was besteht denn jetzt eigentlich ein Produkt, wenn man jetzt nicht nur eine einfache Tasse nimmt, sondern vielleicht ein Handy, was ja aus verschiedenen Bestandteilen besteht, dann kann ich jetzt auch sehen, okay, welche Teile davon kann ich denn vielleicht jetzt noch weiter nutzen, welche vielleicht nicht. Und solche Informationen können dann auch für eine Weiternutzung beziehungsweise ein Recycling, aber halt auch ein Auseinanderbau und Reparatur von Produkten genutzt werden.
Okay. Es ist ja schon so, dass sich viele Firmen mit ihrem CO2-Ausstoß beschäftigen und es wahrscheinlich auch vergleichbare Projekte und Tools gibt. Was ist denn so euer Alleinstellungsmerkmal? Was würdet ihr da sagen?
Ja, das ist richtig. Inzwischen beschäftigen sich ja schon mehr und mehr Firmen mit ihren CO2-Emissionen. Das ist auch sehr erfreulich. Aber ein weiterer Schritt, der sich dem nochmal anschließt, ist dann die Frage, wie breche ich das auf ein einzelnes Produkt runter? Das geht mit deutlich mehr Komplexität einher. Auch das machen schon einige Firmen. Diese Transparenz dann für den Endkunden herzustellen, dass ich als Endkunde im Laden sehen kann, dieses Produkt, die Existenz dieses Produkts hat so viele Emissionen verursacht. Wie viele Emissionen stecken dahinter? Aber um das dann über die gesamte Lieferkette abzubilden, braucht es noch ein Tool, das es den Unternehmen leichter macht. Also meistens stellt ja auch nicht ein Unternehmen ein Produkt her, sondern wir haben hier Zulieferer, wir haben Zulieferer-Kundenbeziehungen in der Lieferkette. Und da braucht es irgendein Tool, um die notwendigen Daten von Unternehmen zu Unternehmen weiterzugeben, um dann diese Transparenz zu gewährleisten. Und genau das soll durch den digitalen Produktpass vereinfacht werden, dass diese Informationen mit dem Produkt weiter wandern und nicht mühselig zusammengesucht werden müssen.
Was kann man denn damit in Sachen Emissionsreduktion und damit für den Klimaschutz erreichen? Das ist ja eine Frage, die sich natürlich dann wirklich verstärkt stellt.
Genau, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir jetzt als Endkunde die Möglichkeit hat, dann auch basierend auf diesen CO2-Daten beispielsweise auszuwählen, welches Produkt ich jetzt nehme. Also die erste Verordnung jetzt hier, es geht ja auch schon im Bereich Elektromobilität. Ab 2027 soll ja der digitale Produktpass für Batterien für Elektrofahrzeuge eingeführt werden. Und dann kann ich natürlich jetzt auch gucken, okay, wo ist denn jetzt hier vielleicht in der Entstehung dieser Batterie jetzt am wenigsten CO2 angefallen? Das dementsprechend das natürlich in meine Kaufentscheidung mit einbeziehen. Auf der anderen Seite kann ich dann natürlich auch jetzt gucken, wenn ich jetzt aus Sicht der Firmen das Ganze betrachte, also aus der Sicht der Firmen, die jetzt so ein Auto beispielsweise herstellen, dann kann ich dann auch gucken, okay, entlang meiner Zuliefererkette, da sind ja sehr, sehr viele andere Firmen noch beteiligt, die dann die einzelnen Bauteile des Autos dann zuliefern. Und da kann ich jetzt dann auch gucken, okay, was hat denn jetzt den größten Einfluss eigentlich auf den CO2-Fußabdruck meines Autos am Ende? Wo kann ich dann vielleicht aus dem Bereich der Produktentwicklung nochmal ansetzen und das verbessern? Und aus Sicht des Einkaufs einer Firma kann ich dann vielleicht auch gucken, welche Zulieferer wähle ich denn jetzt hier aus, um vielleicht da auch den niedrigeren CO2-Fußabdruck zu generieren und zu erhalten. Aber wo kann ich vielleicht auch meine Zulieferer, die anderen Firmen dann entsprechend unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck dann wieder zu senken?
Also es ist schon ganzheitlich gedacht, ne, dass man da quasi nicht so allein, sage ich jetzt mal, mitarbeite, sondern auch quasi guckt, wie können auch noch andere Partner davon profitieren. Verstehe ich das richtig? Okay.
Genau.
Ja. Sehr schön.
Heißt aber auch, dass diese Partner dann irgendwann mal entsprechend qualifiziert sein müssen, auch zu liefern, ne? Oder?
Entsprechend. Genau, also das ist auf jeden Fall auch aktuell was wir jetzt schon sehen. Gerade im Bereich Automobil haben wir da auch sehr viele Anfragen von Firmen, von Forschungspartnern, die jetzt hier von den Endproduzenten der Autos dann angefragt werden, jetzt schon ihren Pro-Carbon Footprint erstmal berechnen zu können und dann aber auch, dass halt in die einzelnen Zuliefererfirmen gegangen wird und dann geholfen wird, wirklich die Unternehmen nachhaltiger zu machen.
Könntet ihr nochmal eure eigenen Rollen so ein bisschen klarer kriegen, was ihr jetzt genau im Projekt macht jeweils? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel bei euch beiden?
Genau, also was vereint uns quasi erstmal? Erstmal sind wir beides wissenschaftliche Mitarbeiter hier an der TU Darmstadt, an dem Forschungsinstitut und dann damit auch eher in der wissenschaftlichen Rolle in dem Projekt. Aber wir haben natürlich, ich würde mal sagen, fachlich eine verschiedene Expertise. Wir haben ja auch ein komplettes Team mit verschiedenen Expertinnen und Experten und entsprechend befasst sich jeder eher mit einem anderen Teil dieses doch sehr komplexen Projekts. Und ich würde einfach mal bei mir anfangen. Also Andreas Wächter, den Namen hatten Sie eingangs ja schon erwähnt. Ich beschäftige mich in dem Projekt vor allem damit, wie man Maschinendaten, also wirklich von der Produktionsmaschine, nutzen kann und die so aufbereiten kann, damit die dann möglichst aufwandsarm in so einen digitalen Produktpass einfließen können. Und hier nochmal etwas spezieller mit dem Fall, dass Unternehmen eben keinen hohen Digitalisierungsreifegrad haben. Das ist ja nicht überall gegeben.
Okay.
Genau, bei mir, also mein Name ist Daniel Fuhlendervölker. Ich habe in einem anderen Bereich promoviert. Da ging es um den Bereich Energieflexibilität. Kann man vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Da haben wir uns mit beschäftigt, oder habe ich mich mit beschäftigt, wie man eine Produktionsmaschine so ändern kann, dass sie den Stromverbrauch entsprechend in Zeiten mit besonders viel erneuerbaren Strom verlegt und sich entsprechend anpasst. Und da ging es sehr viel um Automations- um die Automation der Maschinen. Das heißt, wie können jetzt die einzelnen Daten und IT-Programme miteinander kommunizieren, damit die Maschine das entsprechend anpassen kann. Und das ist auch so das, was ich jetzt in das Projekt mit einbringe. Das heißt, ich komme mehr so von der von dieser Automationsseite. Und da überlegen wir uns jetzt, wenn jetzt so eine Maschine ja erstmal da steht und noch nicht digitalisiert ist, wie muss die jetzt quasi, welche Informationen können wir jetzt aus der Maschinensteuerung beispielsweise nehmen, welche Daten sind da schon vorhanden, welche weiteren Daten müssen dann, was Andreas ja auch gesagt hat, noch aufgezeichnet werden. Das ist quasi so die Basis. Und was ich mich jetzt mit beschäftige, ist, funktioniert jetzt eigentlich die Kommunikation von so einer Produktionsmaschine mit IT-Diensten, die dann auf dem PC beispielsweise laufen. Das ist dann so ein Thema wie die Verwaltungsschale beispielsweise, womit ich mich hier beschäftige. Wir wollen ja den digitalen Produktpass auf dieser Verwaltungsschale mit aufbauen. Das heißt, wie können jetzt hier Kommunikationsstandards geschaffen werden, damit auch ja nicht nur verschiedene Maschinen miteinander interagieren können, sondern halt auch verschiedene Firmen miteinander interagieren können, um diesen digitalen Produktpass dann auch entsprechend weitergeben zu können.
Vielleicht Anschlussfrage dazu an Andreas. Wie befasst sich denn die TU Darmstadt mit diesem Forschungsthema und auch gerne darüber hinaus? Ist das ein Riesenprojekt, was sehr, sehr viele Wissenschaftler bindet? Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen aufklären.
Ich hatte gerade ja schon kurz angerissen, wir haben ein komplettes Team hier bei uns am Institut mit verschiedenen Expertinnen und Experten, die ihre Expertise an die verschiedenen Stellen, die so im Projekt adressiert werden, auch einbringen, zusammen mit den Projektpartnern. Und darüber hinaus, auch ein ganz wesentlicher Teil, erproben wir die entwickelten Ansätze hier bei uns auch in den Forschungsfabriken am Campus. Mehrere Forschungsfabriken auch involviert. So eine Forschungsfabrik kann man sich so vorstellen wie eine Fabrik mit realer Infrastruktur, auch Maschinen im Maßstab 1 zu 1. Nur, dass dann eben nicht 20, 50, 100 Maschinen wie in der Industrie dastehen, sondern 4 bis 5 von jeder eine quasi. Und wir hier eine sehr realitätsnahe Umgebung haben. Und in der erproben wir die Ansätze, entwickeln die Ansätze auch, was man sich mit den Partnern ausgedacht hat, bevor es dann eben in die reale Industrieumgebung geht, um dann da möglichst ja, nah an der Realität mit den Forschungsergebnissen auch zu sein.
Ja. Wird denn euer Projekt auch von der Bundesregierung gefördert?
Kurze Antwort: Ja, es wird gefördert.
Das ist schon mal
Ja,
gut.
längere Antwort: Ja, es wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und
Ja.
zwar gab es da einen Förderaufruf, Green Tech Innovationswettbewerb. Da sind insgesamt 21 Projekte gefördert und zwar in unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Endeffekt geht es dann darum, wie man mit digitalen Technologien die Nachhaltigkeit in Deutschland fördern kann.
Okay. Könntet ihr vielleicht mal so einen konkreten Use Case beschreiben, bei dem der digitale Produktpass beim Anwendungspartner implementiert wird oder schon ist?
Genau, wird wäre die Antwort, ist es noch nicht, aber es wird implementiert, auch im Rahmen des Projekts. Wir haben mehrere Anwendungspartner. Ich nehme jetzt mal die Industrieunternehmen raus, also kleine und mittlere Industrieunternehmen, die Hardwareprodukte herstellen, verschiedenster Art. Und da gibt es Ansätze, einmal wirklich die Daten von den Maschinen zu nutzen, dann anhand von dem Datenmodell, das wir auch entwickelt haben, so aufzubereiten, dass man am Ende den CO2-Footprint, der durch die Aktion dieses Unternehmens an dem Produkt entstanden ist, in den Produktpass zu schreiben und das dann auch entsprechend deren Kunden, wiederum anderen Unternehmen, weiterzugeben, dass die dann damit weiterarbeiten können. Und ein anderer Anwendungsfall, vor dem Kontext der Kreislaufwirtschaft, Daniel hat vorhin auch schon angesprochen, dass darin enthalten ist, welche Materialien denn in so einem Produkt verbaut sind. Wenn wir jetzt weiterdenken, wir haben irgendwann hoffentlich bald Kreislaufwirtschaft für bestimmte Produkte, dann wird so ein Produkt nach der Nutzungsphase entweder zum Hersteller zurückgeführt, aber vielleicht finden nicht alle Produkte den Weg zurück zum Hersteller. Einige landen auch im Recycling oder bei einem anderen Unternehmen. Und dann ist es ganz interessant zu wissen, welche Materialien sind denn in dem Produkt verbaut. Wie muss ich mit den Materialien umgehen? Sind das wertvolle Materialien? Sind das vielleicht auch kritische Materialien? Und diese Informationen stecken dann auch im digitalen Produktpass zusammen mit dem Produkt und können dann genutzt werden.
Ja, also ich sage jetzt mal so, die technische Lösung ist da, ne? Also das klingt da jetzt alles so, als ob es quasi morgen auch losgehen könnte. Was muss denn ja die Basis darstellen außerhalb jetzt eures Projektes, damit die Industrie das auch wirklich anwenden kann? Also gibt es da noch weitere Fragen, Herausforderungen? Was muss gegeben sein?
Ja, die weiteren Herausforderungen, die gibt es. Deswegen sind wir auch im Forschungsteam nicht nur ingenieurwissenschaftlich besetzt, sondern haben auch rechtswissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen dabei. Denn eine Frage ist immer dann gegeben, wenn Daten weitergegeben werden an andere Unternehmen oder an Kunden, gibt es auch gewisse Hemmnisse, Fragen, sind die Daten sensibel? Stichwort wäre hier Data Governance. Und vor dem Hintergrund beschäftigen sich dann auch Forschungspartner damit, wie kriegt man denn diese Lösung der Datenweitergabe von Unternehmen zu Unternehmen mit einer aktuellen Rechtslage konform? Auch die Rechtslage ist hier ein bisschen in Bewegung, bekommen wir immer wieder zurückgespiegelt von den juristischen Kollegen. Und genau, da muss man natürlich up to date sein, dass die Lösung am Ende auch der Rechtslage standhält. Und zweitens, damit sich sowas in der Breite durchsetzt, muss natürlich auch ein Geschäftsmodell gegeben sein für die Unternehmen. Wenn das nur Geld kostet und man da eigentlich in Zukunft perspektivisch kein Geschäftsmodell drauf aufbauen kann, wird sich das vermutlich nicht in der Praxis durchsetzen. Mhm. Aber auch die Beispiele, die wir haben, die zeigen, es gibt Geschäftsmodelle und Unternehmen können damit auch wirtschaftlich aktiv sein und erfolgreich wirtschaftlich aktiv sein, Daten weiterzugeben und ja, da auch in Richtung Kreislaufführung ihrer eigenen Produkte zu denken.
Genau, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, was hier auch wichtig ist. Wir haben zwar schon hier erste technische Lösungen im Rahmen des Forschungsprojekts implementiert, aber damit das Ganze dann wirklich über die deutsche Wirtschaft oder auch darüber hinaus, das ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, funktionieren kann, müssen hier auch Standards gesetzt werden. Mhm. Das heißt, wir machen ja auch Vorschläge an die entsprechenden Standardisierungsgremien und arbeiten hier mit denen zusammen, um halt hier das auch ja wirklich zu ermöglichen, dass es nicht nur bei einzelnen Firmen funktioniert, sondern halt wirklich ja eine ganze Bandbreite von Firmen diese Technik nutzen kann.
Wir hören immer wieder mal von Gästen, die in Forschungsbereichen arbeiten oder Entwicklungsbereichen, dass insbesondere die deutsche Gesetzes- und Vorschriftenlage und die ganze bürokratischen Rahmenbedingungen, die es da gibt, nicht immer auf Deutsch gesagt förderlich sind. Ist das bei euch auch manchmal mit Schwierigkeiten verbunden oder ist das bei euch in Ordnung? Ohne jetzt an irgendjemanden kritisieren zu wollen. Also, ne?
Wir haben das jetzt auch hier zusammen mit der Hochschule Hof, die uns da die quasi rechtlichen Aspekte in dem Projekt übernehmen, betrachtet. Und wir gucken uns jetzt hier gar nicht die deutsche Rechtslage an, sondern eigentlich die EU-Verordnung, weil die entsprechend hier die Vorgaben macht. Und da sind schon erste Dinge beschrieben, aber ist alles noch relativ schwammig und offen, sodass es jetzt noch nicht ganz klar ist, wie man das jetzt technisch umsetzen soll. Also wir haben aus Sicht der Forschung natürlich Ideen, wie wir das umsetzen können, um jetzt unsere Use Cases entsprechend ja umsetzbar zu machen. Aber diese Anforderungen aus der EU-Verordnung, die sind aktuell ja noch recht offen. Und ich glaube, da fehlen auch einfach noch diese benötigten Schritte noch, um das jetzt auszudetaillieren. Und das wird deswegen vielleicht auch noch einen Ticken länger dauern, als jetzt geplant ist. Aber ja, da sind wir jetzt halt auch in einer sehr spannenden Zeit, weil wir jetzt einfach diese Techniken ja brauchen und da auch einfach jetzt schnell sein müssen, um um die Wirtschaft einfach auch Industrie nachhaltiger zu machen, um halt dem Klimawandel hier entsprechend entgegentreten zu können.
Okay.
Ich würde noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Ich erinnere mich so ein bisschen an die Anfänge vom Projekt, sage ich mal. Es läuft ja jetzt doch schon ungefähr 1,5 Jahre zurück, wo wir auch mit den Expertinnen und Experten aus den Unternehmen und aus der Forschung zusammengesessen haben in Workshops und überlegt haben, wo müssen wir denn eigentlich ansetzen mit den Unternehmen? Abgesehen davon, dass die Rechtslage da noch ein bisschen in Bewegung ist, auch die Informationen dann so runterzubrechen von dieser abstrakten Ebene wirklich auf den Anwendungsfall in dem jeweiligen Unternehmen, die wiederum heterogen zueinander sind, das macht einfach auch Arbeit an der Stelle und da ja, bräuchte es auch vielleicht so ein paar Beispiele, dass es greifbarer wird für die Personen, die an den jeweiligen Stellen in den Unternehmen arbeiten, zu wissen, worauf kommt es an, wie muss ich damit umgehen.
Ja, der Daniel hat eben so schön von der Automation gesprochen, also womit du dich beschäftigt hast und da ist mir jetzt noch spontan die Frage eingefallen, welche Rolle spielt denn KI bei euch in dem Forschungsprojekt? Kann man das nochmal nennen oder habt ihr das jetzt erstmal ausgeklammert?
Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Die Frage ist ja auch immer, wie ist KI beschrieben? Wir wollen ja mit dem digitalen Produktpass jetzt im ersten Schritt erstmal Transparenz schaffen. Da ist jetzt erstmal noch nicht unbedingt KI nötig, sondern viel auch einfach Auswertung von den Messdaten. Aber dementsprechend erster Ansatz eigentlich das, was du ja im Rahmen deiner Dissertation machst, Andreas.
Genau, also ich würde es jetzt eher in Richtung Data Mining einordnen, um nochmal ein Buzzword da einzubringen. Ist jetzt nicht ganz KI, aber es geht eigentlich darum, wir haben große Datenmengen in den Unternehmen, wir nehmen Energiedaten auf, wir nehmen ja verschiedenste Daten auf, aber die müssen am Ende auch zusammengebracht werden, dass man mit den Daten was anfangen kann. Und das ist entweder mit sehr viel manuellem Aufwand verbunden, das möchte man natürlich nicht, da wollen wir auch eine Antwort drauf geben, oder dann sich Ansätze anzuschauen, wie kann ich denn aus diesen großen Datenmengen die Informationen durch einen Algorithmus rausziehen, die mir weiterhelfen an der Stelle und das möglichst ohne viel manuellen Aufwand hinbekommen.
Genau, und im Ausblick wäre es halt, wenn wir dann diese Datenmodelle erstmal geschaffen haben, weil im Endeffekt brauchen wir ja sowohl für den Carbon Footprint als auch für den digitalen Produktpass, brauchen wir ja dann standardisierte Datenmodelle. Und dann können wir wieder im nächsten Schritt auch KI-Ansätze nutzen, weil die KI hat ganz gerne ja standardisierte Daten und darauf aufbauen dann weiter hier in Richtung CO2-Neutralität KI-Ansätze auch zu nutzen und hier weiter unseren CO2-Fußabdruck zu senken.
Ja, ich hätte noch eine Frage, die haben wir, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang vorhin gar nicht so konkret gestellt. Warum ist Kleistip eigentlich nachhaltig?
Also Kleistip ist im Endeffekt nachhaltig, weil wir dort erste Schritte gehen in Richtung Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich sag mal, drei Schritte, die wir betrachten. Im ersten Schritt erstmal den Punkt Transparenz zu schaffen. Das hat ja eben gerade auch schon gesagt. Transparenz schaffen durch Ermittlung des Product Carbon Footprints in der Lieferkette und Weitergabe des Product Carbon Footprints über den digitalen Produktpass in der Lieferkette. Und wenn wir diese Transparenz schaffen, dann können wir im nächsten Schritt was reduzieren. Und das betrachten wir jetzt hier auch schon im Projekt über das Shopfloor Management. Shopfloor Management ist ja ein Unterstützungstool für die Mitarbeitenden, die Maschinen entsprechend auf dem sogenannten Shopfloor, das heißt auf der Produktionsebene bedienen. Und hier gucken wir uns auch schon an, wie jetzt eigentlich Informationen aus dem digitalen Produktpass dann wieder genutzt werden können, um vor Ort direkt die Maschinen so zu bedienen, um hier vielleicht Energie einzusparen oder Ressourcen einzusparen, um halt hier den CO2-Fußabdruck dann auch direkt schon in der Produktion senken zu können. Mhm. Und der letzte Schritt und oder der letzte Teilaspekt, den wir hier betrachten, das hat ja auch Andreas gerade schon gesagt, was wir auch einfach brauchen in Richtung Nachhaltigkeit, auch in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, ist, wir betrachten hier Geschäftsmodelle, weil das Ganze funktioniert am Ende ja nur dann, wenn Firmen auch bereit sind dazu, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, weil aktuell verdiene ich ja als Firma dann, wenn meine Produkte gekauft werden. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt nach 2 Jahren kaputt geht und dann der Kunde oder die Kundin das Produkt wieder kauft, dann habe ich als Firma einen gewissen Mehrwert und mache ja den Gewinn. Und ich habe ja aktuell dann kein Interesse dran, dass mein Produkt dann vielleicht 50 Jahre hält, weil dann wird er halt erst in 50 Jahren wieder das gekauft. Mhm. Und hier machen wir uns Gedanken im Projekt, wie hier die Geschäftsmodelle der Firmen angepasst werden können, dass die trotzdem weiteren ja ihren Gewinn machen können, wir aber gleichzeitig hier eine Kreislaufwirtschaft etablieren können, wo Produkte dann auch länger genutzt werden können. Mhm.
Jan, was meint ihr, wann geht es so richtig los mit Kleistip, wenn man mal den Zeithorizont sich anschaut?
Genau, wir sind aktuell so bei der Halbzeit von der Projektlaufzeit. Also das Projekt als Forschungsprojekt ist für 3 Jahre angesetzt. Wir sind jetzt so bei Halbzeit. Das heißt, losgegangen ist es schon vor 1,5 Jahren, aber wir kommen jetzt auch so in die Umsetzung. Die letzten Jahre war natürlich auch viel Entwicklung, Ansätze erarbeiten mit den Partnern, auch schon Prototypen bauen oder Demonstratoren bauen. Und jetzt gerade beginnt so die Phase, wo wir dann auch mit den Industriepartnern zusammen bei denen in der Produktion Befähigungen vornehmen, vielleicht auch Sensorik nachrüsten, eine ganze Menge Messdaten, die schon aufgezeichnet wurden, die jetzt ausgewertet werden. Da stehen wir aktuell. Und das Ziel ist natürlich, bis zum Ende vom Projekt dann auch noch mehr praktische Umsetzung zeigen zu können, weg von der Laborebene, auch wirklich in die Industrieebene hinein an den Beispielunternehmen. Mhm.
Ja, also jetzt habt ihr uns sehr viel erklärt und berichtet, was da alles dahinter steckt. Also wirklich super spannend. Und wir machen ja zum Ende des Podcasts hin immer so ein bisschen die Glaskugel sozusagen. Gucken, genau, Glaskugel gucken und haben natürlich
ja auch
für
gerne.
Euch ja eine kleine Zukunftsfrage überlegt. Was braucht es denn für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Deutschland?
Also ich denke, dass die Etablierung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wirklich eine große Gemeinschaftsaufgabe ist. Das heißt, wir brauchen hier wirklich mehrere Akteurinnen und Akteure, die zusammenarbeiten. Wir haben zum einen die Firmen, die irgendwie, wie ich eben gerade auch schon gesagt habe, ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um jetzt hier ja irgendwie auch mit Produkten, die repariert werden können, weiterhin ihr Geld machen, die ich vielleicht hier mehr von, ich produziere und verkaufe ein Produkt in Richtung, ich biete einen Service an, ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, aber gleichzeitig natürlich auch ihre Produktionsprozesse in die Richtung, ja, dass solche Produkte dann auch entsprechend gefertigt werden können, dass man vielleicht auch ein Produkt wieder aufbereiten kann. Da gehen wir dann in die Richtung, auch vielleicht wieder Material anzubringen, aufzubringen, weil jetzt beispielsweise hatten wir jetzt letztens, habe ich mir eine Firma besucht, wo es dann darum geht, dass man von Bahnrädern die Abnutzung in der Bremsbewegung, dass man dort dann wieder was aufbringt auf das Bahnrad und entsprechend das weiter nutzen kann. Also das halt hier nicht nur quasi einmal hin produziert und am Ende vielleicht noch recycelt, so als höchstes der Gefühle, und das Ganze wieder einschmilzt, sondern wirklich das wieder aufbereitet und weiter nutzen kann. Mhm. Dann sehe ich als zweite große und wichtige Gruppe ist einfach die Bevölkerung. Das heißt, wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssen auch irgendwo unser Konsumverhalten irgendwo anpassen und uns auch darauf einstellen, ein Produkt nicht immer wieder neu zu kaufen, sondern vielleicht auch hier Sachen zu reparieren zu lassen. Dafür müssen die Produkte natürlich auch gestaltet sein, dass sie repariert werden können. Und als dritten Bunde sehe ich hier die Politik, die entsprechend hier die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss. Und da sehe ich hier den digitalen Produktpass und die entsprechenden Verordnungen, die es jetzt hier gibt, die jetzt hier diskutiert und entwickelt werden, als wichtigen ersten Schritt in diese Richtung.
Mhm. Okay.
Na. Ich würde auch noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Genau, also ich würde noch so einen Wunsch äußern in Richtung der Zukunftsfrage, und zwar so eine Aufbruchsstimmung. Denn auch in den letzten Monaten, Jahren in dem Projekt hat es auch super viel Spaß gemacht, mit den Partnern auch zu erörtern, wo sind denn zum Beispiel Geschäftsmodelle der Zukunft? Und wir haben eigentlich immer welche gefunden mit den Produkten, die schon da waren. Und diese Aufbruchsstimmung, die da auch im Konsortium vorherrscht, die hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn es davon noch mehr gibt in der Industrie, in der Gesellschaft, zu schauen, wo können wir uns denn mit dem, was schon da ist, weiterentwickeln und trotzdem unser Business weiterführen, glaube ich, kann man da noch sehr viel erreichen.
Mhm. Ja, so ein gutes Schlusswort.
Ja, also ich finde wahrscheinlich ein super komplexes Thema, was wir hier wirklich nur in einer halben Stunde nicht abdecken können. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ich habe davon vorher noch nichts gehört, aber ich finde es total spannend, was für Möglichkeiten das auch eröffnet.
Ne? Absolut. Schön, dass ihr euch gemeldet habt bei uns.
Wir wünschen euch für die zweite Hälfte eures Projekts viel Erfolg. Und dass es dann auch bei der Markteinführung gleich alles ordentlich scheppert. Ja, ganz genau. Und zwar im positiven Sinne.
Richtig. Ja, und wer ansonsten noch Fragen hat, Kommentare, der schreibt entweder direkt unter die Folge oder an podcast@vdi.de.
Richtig, genau. Und wir antworten auf jeden Fall auch auf Vorschläge, die von euch kommen, wenn ihr ein super Thema habt, was wir aufgreifen sollen bei Technik aufs Ohr. Immer gerne, immer rüber damit. Wir sind für jeden Kontakt, den wir zu euch haben, dankbar.
Ja.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, Andreas und Daniel. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Technik aufs Ohr.